Auch wenn jede dritte Ehe in Deutschland geschieden wird, die monogame Beziehung ist nach wie vor ein Modell, nach dem viele streben. Es gibt aber auch Kulturen, die verfolgen ganz andere Lebensentwürfe, was die Anzahl ihrer Partner angeht. Welche das sind, darüber habe ich bereits vor der Sendung gesprochen mit Dr. Thomas Reinhardt. Er ist Ethnologe und lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Meine erste Frage an ihn war, was bedeutet Polygamie denn eigentlich genau?
Polygamie bedeutet zunächst einmal einfach viele Ehe. Das heißt, wir haben es mit einer ehelichen Verbindung zu tun, an der mehr als zwei Personen beteiligt sind. Das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Bekannt ist die Polygynie, bei der ein Mann mehrere Frauen hat. Das ist vermutlich auch Ihren Hörern am vertrautesten. Im Alten Testament gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, wo Männer mit mehreren Frauen verheiratet sind. Abraham wäre ein Beispiel, Jakob dann vor allem als berühmtestes Beispiel. Daneben ist aber natürlich auch denkbar, dass eine Frau mit mehreren Männern verheiratet ist.
Das hört man nicht so oft, ne?
Das hört man nicht so oft. Das findet sich vor allem in Asien, also in Tibet gibt es eine Reihe von Beispielen, vor allem dann aber in Südindien, da gibt es mit den Toda, die für Polyandrie, also viel Männerei, wenn man es übersetzen muss, berühmteste Gesellschaft.
Jetzt haben Sie gerade zwei unterschiedliche Arten der Polygamie erwähnt. Also bleiben wir vielleicht mal beim Beispiel ein Mann, viele Frauen, also Polygynie, haben Sie gesagt, heißt das.
Genau.
Ne? Wo existiert denn so eine Gesellschaft noch legal?
Also legal natürlich in islamischen Ländern, die eine islamische Gesetzgebung haben. Dort sind ja bis zu vier Frauen erlaubt und das ist relativ weit verbreitet. Also nicht unbedingt vier, weil das ja oft auch ökonomische Fragen sind, die hier aufkommen. Wie viele Frauen kann ein Mann versorgen? Das finden Sie aber wirklich in großen Teilen der Welt. Also in Westafrika ist es mir relativ häufig begegnet. Im gesamten arabischen Kulturraum, wenn wir ihn so nennen wollen, haben Sie diese Form von Polygamie nach wie vor.
Wie entsteht denn Polygamie?
Was sich mit ziemlicher Sicherheit sagen lässt, ist, dass wenn eine Gesellschaft eine Regelung gefunden hat, wie Eheschließungen reguliert werden, dann bleibt sie in der Regel auch dabei und es braucht sehr, sehr starke Impulse von außen, um das überhaupt verändern zu können. Also ich will Ihnen ein Beispiel geben. In der Bundesrepublik waren ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch plötzlich relativ wenig Männer da, die in Gefangenschaft waren oder im Krieg gefallen sind. Also es gab einen gewissen Frauenüberschuss. Trotzdem hat sich in der Bundesrepublik nicht innerhalb von 10 Jahren dann plötzlich ein polygames System entwickelt, sondern hier ist schon nötig, dass langfristig bestimmte Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind.
Also es hängt dann nicht nur damit zusammen, ob es jetzt einen Frauen- oder einen Männerüberschuss gibt, habe ich Sie richtig verstanden?
Wenn das langfristig der Fall ist, dann ja. Also nehmen wir das Beispiel der Toda in Südindien. Eine der Gesellschaften.
Das ist die Gesellschaft, wo es eine Frau gibt, die viele Männer haben. So rum ist richtig, ne?
Genau. Also in der Regel heiratet eine Frau mehrere Männer. Diese Männer sind Brüder. Das ist ein relativ wichtiges Detail, weil wir haben bei Ehen ja mehrere Dinge, die mit eine Rolle spielen. Also es ist zum einen natürlich das, woran wir heute spontan denken. Zwei Menschen verlieben sich ineinander, gehen sexuelle Beziehungen ein, wollen vielleicht Kinder miteinander und heiraten dann. Das ist aber nur eine Komponente von Eheschließung. Eine andere Komponente ist, dass wirklich Verbindungen zwischen Gruppen aufgebaut werden. Also bei einer Ehe treten ja immer ganze Gruppen miteinander in Kontakt. Und da wird schon häufig darauf geachtet, mit welchen Gruppen suche ich denn einen Kontakt darüber, dass ich beispielsweise meine Tochter jemandem zur Ehe gebe. Mit welchen Gruppen möchte ich keinen solchen Kontakt. Daneben gibt es noch das Problem der Erbregelung, also wie wird Landbesitz beispielsweise weitergegeben. Und hier hat sich in Europa ja während sehr, sehr langer Phasen das Prinzip des Erstgeborenenrechts durchsetzen können. Also das heißt, wenn eine Familie mehrere Söhne hatte, dann hat der Älteste das Land geerbt und die Jüngeren mussten weggehen und sich irgendwo anders ein Auskommen suchen, sei es im Kloster, sei es im Militär, sei es irgendwo im Geschäftsleben. Diese Form der Polyandrie, also der Vielmännerei, wie sie bei den Toda praktiziert wird, ist im Prinzip einfach ein Alternativentwurf zu diesem Erstgeborenenrecht. Denn dadurch, dass mehrere Brüder die gleiche Frau heiraten, bleibt der Besitz ja auch in der Familie.
Warum hat sich denn bei uns die Monogamie durchgesetzt? Kann man dazu was sagen?
Habe ich überhaupt keine Erklärung für. Sie finden in der Bibel natürlich eine Reihe von Hinweisen, wo aber auch keine Begründung gegeben wird, sondern es scheint einfach so, dass nach einer Phase, in der ein Mann mehrere Frauen hatte, irgendwann zur Monogamie übergegangen wurde. Man hat von ethnologischer Seite im 19. Jahrhundert vor allem versucht, das dahingehend zu interpretieren, dass es bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt bei der Entwicklung von Eheformen, die als Endpunkt dann irgendwann zur monogamen Ehe führen, aber diese Gesetzmäßigkeiten haben sich in keiner Weise bestätigt.
Herr Reinhardt, Sie als Ethnologe, was würden Sie sagen, sind polygame Gesellschaften toleranter oder sind die weniger eifersüchtig im Vergleich zu monogamen Gesellschaften?
Darüber lässt sich, glaube ich, wirklich nichts Verbindliches sagen. Eifersucht ist ja ein sehr, sehr persönliches Gefühl. Ich hatte letzte Woche gerade wieder ein Gespräch mit einer Studentin, die auf Mayotte geforscht hat, einer Komoreninsel, also zwischen Madagaskar und dem afrikanischen Kontinent gelegen, wo Polygynie praktiziert wird, wo sie die Frauen als sehr, sehr eifersüchtig beschrieben hat, wo auch dafür Sorge getragen wird, dass nach Möglichkeit die Frauen in unterschiedlichen Dörfern leben und der Mann zwischen den Frauen hin und her pendelt. Ich selbst kenne es aus dem Senegal, dass die Polygamie eher als eine Art Arbeitserleichterung aufgefasst wird, denn wir haben es ja da oft mit Gesellschaften zu tun, wo Männer und Frauen Lebensbereiche strikt getrennt sind, wo die Aufgaben den einzelnen Geschlechtern ganz klar zugewiesen sind. Und da ist es natürlich eine Erleichterung, wenn man sich bestimmte Aufgaben zu mehreren Personen teilen kann. Eifersucht mag da häufig eine Rolle spielen, aber ich würde doch sagen, das hängt sehr, sehr stark von den beteiligten Personen ab.
Aha, das sagt Dr. Thomas Reinhardt. Er ist Ethnologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und wie wir erfahren haben, Polygamie schützt nicht vor Eifersucht. Die meisten Menschen, bei uns zumindest, leben monogam und das ist auch unser Tagesthema. Monogamie,